Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Wie schön wäre es gewesen, wenn wir jetzt hier in weihnachtlicher Besinnlichkeit den Tabellenführer hätten ehren können mit schönen Klängen, weihnachtlicher Gesänge, fast so wie im Niedersachsenstadion. Aber wir können nicht. Denn was ist passiert? 96 verliert bei Greuther Fürth. Das Verlieren ist vielleicht gar nicht so schlimm. Das Wie ist eher etwas, worüber wir sprechen müssen. Und jetzt steht ein letztes Spiel in diesem Jahr an, ein Spiel vor Weihnachten, ein tolles Spiel. Hertha BSC will einen neuen Auswärtsrekord aufstellen, was die mitgereisten Fans angeht. Ja, so richtig wissen wir noch nicht, ob das klappt nach deren Auftritt am Wochenende. Aber das werden wir jetzt alles versuchen, in diese Sendung zu packen und euch dann vielleicht am Ende doch noch so ein bisschen in weihnachtliche Stimmung zu bringen. 96 hat es ja nicht geschafft. Aber sei es drum. Herzlich willkommen erstmal zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi, heute Abend mit dabei, trotz, ich darf es verraten, angeschlagener Stimme. Das gilt für beide, aber ich fange an mit André. Guten Abend, André.
Hallo, Tobi. Tatsächlich, ich bin wirklich angeschlagen, aber weniger wegen der Stimme. Ich weiß, wir starten gleich mit Hannover 96. Ich würde vorher noch gerne ein Thema einbringen. Es ist ja Weihnachtszeit und das Fest der Liebe und da ist ja auch Geben seliger als Nehmen und ich glaube, ich habe heute was wirklich Schreckliches getan und ich hoffe, dass ihr mir da helfen könnt. Vielleicht habt ihr da einen Tipp. Ich habe den Enkeltrick gemacht, nur umgekehrt. Ich glaube, ich habe einen armen Studenten auf Twitter abgezogen. Ich habe eine Wette angeboten, die ein armer Student eingeschlagen hat und der jetzt 2 Westkarten bezahlen muss, um mit mir in der Rückrunde zum Fußball zu gehen. Vielleicht kommen wir da im 3., 4., 5. Teil nochmal zu. Ich fühle mich wirklich ein bisschen schlecht. Ich hoffe, ihr helft mir nachher.
Aber das will ich gleich hören, André. Also das finde ich so heiß. Ich habe es aber nicht, ich habe es nicht mitgekriegt.
Weißt du, das ist so ein junger, freundlicher Student, weißt du? Und der liebt Hannover noch. Und der ist auch so euphorisch. Und der ist auch so glücklich mit Hannover. Mhm. Und der findet den Halstenberg toll. Und den Zieler findet er toll. Und er findet alle toll. Und auch den Rochel und den Leitl. So. Und dann fährt er sogar auswärts. Kilometerlang, stundenlang mit dem Zug durch die Welt, ja? Und dann hat er irgendwo gehört, dass intern Leitl zur Diskussion steht. Oh, ja. Und jetzt war er ganz aufgeregt und glaubt wirklich, dass Leitl am Rückrundenstart nicht mehr Trainer von 96 ist. Und da habe ich ihn in seiner Schwächephase einfach komplett mit per Enkeltrick abgezogen eine Wette vorgeschlagen. Er hat eingeschlagen. Und wenn unser Trainer auch in der Rückrunde, Leitl, ich war immer für dich, du bist der beste Mann, den Trainingsplatz betreten wird, dann muss er mich, darf er mich, wird er mich zu einem Spiel von Hannover 96 Heimspiel auf der Westtribüne einladen. Und da fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil eigentlich ist das keine Wette, ja. Das ist ein sicherer Sieg.
Ja, wer kann nur so dumm sein, Max?
Ja, ich glaube, André meint niemanden Geringeres als mich, aber ich freue mich, wenn André mich beim Rückrundenstart gegen Preußen Münster auf ein Ticket auf der Westtribüne einlädt, wenn der neue Cheftrainer auf unserer Bank sitzt. Denn ja, es wird ja ganz klar angesprochen, dass ich von Leitl jetzt nichts mehr halte und auch nicht mehr glaube, dass er weiterhin Trainer bleiben kann. Und ich hoffe, dass wir heute auch feststellen können, warum das nicht mehr so sein wird.
Du könntest deinen Teil dazu beitragen und vielleicht dann wirklich dafür sorgen, dass André in Angstschweiß auf den Beginn der Rückrunde wartet. Wer auch gewartet hat und sich für richtig entschieden hat im Übrigen. Es gab auch da, also es gab nicht wirklich eine Wette, aber ich behaupte jetzt, es gab eine Wette. Wer aus unserem Kreise den zukünftigen Tabellenführer am vergangenen Wochenende beobachten darf. Max hat sich, ja, wir haben es gehört, er ist noch jung, er ist noch verliebt. Für Hannover 96 bei Greuther Fürth entschieden. Ja, das ging nicht so gut aus. Aber wir haben dann einen weisen, einen berufenen Mann hier auch in unserer Runde. Und der hat sich dafür entschieden, Elversberg zu besuchen in Peine-Ost. Alex, du warst in Braunschweig und du hast den Tabellenführer für uns gescoutet. Für, ja, weiß ich nicht, vielleicht wirst du Trainer oder wir reden in der Rückrunde mal drüber. Alex, guten Abend erstmal.
Ja, guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dabei zu sein, gerade auch, weil jetzt das Hinrundenfinale ansteht gegen Hertha BSC. Aber du hast recht, letzte Woche habe ich mir den neuen Tabellenführer angeguckt in Braunschweig. Und man muss ganz klar sagen, dass die SV Elversberg sich das verdient hat. Wenn man die gesamte Hinrunde sich anguckt, wenn man auch die Entwicklung der letzten Jahre sich anguckt, da ist etwas gewachsen, da ist eine klare Spielanlage zu erkennen. Es ist auch eine klare Transferstrategie zu erkennen mit vielen jungen, hungrigen, aufstrebenden Spielern. Und es hat sehr viel Freude gemacht, dieser Mannschaft zuzugucken. Und sie haben sich am Ende mit 3:0 dort durchgesetzt. Und ja, für viele überraschend, aber sind verdient momentan jetzt am Platz an der Sonne. Und ich bin gespannt, ob sie diesen Platz auch am Wochenende verteidigen können und dann auch die Herbstmeisterschaft einfahren können.
Da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Max, Alex hat gerade so erzählt, Transferstrategie, da wird gut gearbeitet seit Jahren. Junge, hungrige Spieler. Ich dachte erst kurz, er spricht über Hannover 96, dann bin ich aber aufgewacht. Und 96 hat dann, also übrigens interessant war, wir hatten fast alle eine unterschiedliche Aufstellung. Zum ersten Mal, und Dennis hat sich dir angeschlossen, Max, weil er dir einfach vertraut. Und am Ende war es dann so, es gab die Dreierkette, wie wir sie eigentlich fast alle erwartet haben, aber doch in etwas anderer Konstellation dann, was die weiteren Positionen angeht. Max, was hast du von der Startaufstellung gehalten? Ich sage sie einmal kurz, Zieler war natürlich im Tor. Wir hatten Neid, Heizenberg und Neumann in der Innenverteidigung, Moroja und Dehm auf den Schienen. Dann hatten wir im Zentrum Kunz und Leopold offensiv, dann Lee hinter den Spitzen, Tresoldi und Vogelsammer. Schon anders, als wir alle gesagt haben, erwartbar, vertretbar, nachvollziehbar?
Ja, also ich hatte mir, wie wir alle eigentlich, die Viererkette gewünscht, in dem ja Neid quasi zur Startelf rausrückt und wir einen weiteren Offensivspieler haben. Das heißt, mit Tresoldi, Gankam und Lee und Gindorf vier Offensivspieler. Aber Leitl hat sich dazu entschieden, die ja Dreierkette von Fürth zu spiegeln und eben ebenfalls im 3-4-2-1 aufzustellen, um gegen den Ball ja einen Spieler weiter hinten zu haben und sich defensiv mehr abzusichern. Das hat aber am Ball, ja, wie wir alle sehen konnten, ganz klar für Defizite gesorgt.
Das hast du schön ausgedrückt. Also wir können ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Der erste Schuss aufs Tor von Hannover 96 war in der 75. Spielminute. Also das war wirklich erschreckend schwach in der Offensive. André, nach diesem Brustlöser, möchte ich beinahe sagen, gegen Ulm. Weißt du, du kommst zurück, das war nicht alles Gold, was jetzt, aber du kommst zurück nach einem 0-2. Du drehst ein Spiel, du gewinnst 3-2. André, musst du da nicht mit einer komplett breiten Brust nach Fürth fahren, die ja ihre eigenen Probleme haben, den großen Knall, die ganze sportliche Führung, inklusive Sergio da Silva Pinto, liebe Grüße nach Aachen, dort gesprengt. 14., glaube ich, waren sie vor dem Spieltag, wenn nicht sogar 15. Also wir kommen dahin, können Tabellenführer werden. André, wo war die breite Brust?
Wir fordern ja seit Jahren, dass das große Hannover 96 mit breiter Brust irgendwo hinfahren soll. Und ich meine, wir erkennen ja nun auch, dass wenn man eine gewisse Kontinuität sieht, die Ausnahme das Magdeburg-Spiel gewesen ist. Und dementsprechend ist halt wirklich die Frage, ob nicht Hannover 96 der Lieblingsgast aller Mannschaften in der zweiten Liga ist. Wenn Hannover kommt, bleiben die 3 Punkte. Und das ist natürlich ein ernsthaftes Problem. Einmal in den Köpfen von Hannover 96, die natürlich dahin fahren und schon die Hosen voll haben. Und natürlich auch in den Köpfen der gegnerischen Spieler, die ja genau wissen, bei der Auswärtsbilanz haben wir echt gute Chancen, heute mal zu Hause zu gewinnen. Und tatsächlich ist das ein immenses Problem, gerade in der Konstellation der zweiten Liga, bei den aktuellen Punkten, im Aufstiegsrennen. Überlegt mal, wenn man sich das mal anguckt. Ich meine, heimstark, toll. Aber überlegt mal, was da wirklich liegen gelassen worden ist an Punkten, die man eigentlich vom Papier her, auch von Spielabläufen her oder was auch immer, eigentlich hätte mitnehmen müssen. Wo könnten wir stehen? Ich will da gar nicht vermessen sein, aber da waren locker. Und das meine ich jetzt wirklich nicht vermessen, aber da waren locker 12 oder 15 Punkte mehr drin. Ja, da hätte man auch mal ein Heimspiel mehr verlieren können. Alles okay, haben auch mal glücklich eins geholt. Aber das ist Wahnsinn. Und ich weiß, andere machen das auch. Und ja, mit einem Sieg gegen Hertha, dies, das, sind wir wieder oben dran. Aber die Reifeprüfung, das war's für mich. Die Reifeprüfung hat Hannover 96 nicht bestanden. Woran das liegt, können wir gerne nochmal analysieren. Aber das war nicht nur vom Auftreten her enttäuschend, es war vom Ergebnis her enttäuschend, es war einfach von allem her enttäuschend. Und zur Aufstellung kann ich nur sagen, derjenige, der mir das sinnhaft erklären kann, wieso, weshalb, warum, also den möchte ich gerne mal treffen. Wie man im Profifußball mit dem Kader 3 Rechtsfüßler auf die linke Seite stellen kann, also das ist, aber da werde ich gleich sicherlich, wird mir das erklärt bekommen, ich bin gespannt.
Ja, da will ich ganz kurz Alex mal rein und gar nicht mal so auf 96 bezogen. Aber wir haben tatsächlich hier sehr darüber diskutiert, dass du dann, wenn du deine linke Seite eigentlich komplett mit Rechtsfüßlern besetzt, so wie André es gerade gesagt hat, brauchst du dich vielleicht auch einer gewissen Qualität. Du gehst auch in gewisser Weise ins Risiko. Oder ist das so ein übliches, also ist das ein übliches Mittel, was man so als Trainer nutzt, oder sollte man vielleicht eher davon absehen, grundsätzlich gesehen?
Ja, grundsätzlich hängt es natürlich immer erstmal davon ab, ja, wie viele Linksfüßler in dem Fall habe ich im Kader. Natürlich ist durch den Abgang letztes Jahr von Köhn da auch etwas weggebrochen, was nach wie vor nicht ersetzt wurde oder adäquat ersetzt wurde aus meiner Sicht. So Brooklyn Eze, der ja letztes Jahr verpflichtet wurde, der aus meiner Sicht auch ein Potenzial mitbringt, hat aber genug andere Baustellen gehabt, sodass diese Geschichte dann auch sich nicht so dargestellt hat, wie 96 sich das erhofft hat. Man hat jetzt mit Wodik einen Spieler verpflichtet aus Polen, der ja vielleicht noch nicht die Dinge so umgesetzt hat, wie Stefan Leitl sich das wünscht. Fakt ist aber auch, aus Trainersicht würde ich natürlich immer sehen, dass ich auch die linke Seite mit entsprechenden Linksfüßlern versehe, gerade auch im hinteren Bereich, sprich in einer Dreier- oder Viererkette, dass dann hinten die Spieler dann auch mit ihrem starken Fuß auf der richtigen Seite spielen. Vorne sehe ich es ein bisschen anders, weil es schon auch Sinn macht, gegen gewisse Gegner mit inversen Flügelspielern zu agieren. Das heißt, wenn dann ein Rechtsfuß immer wieder nach innen zieht, vielleicht auch dadurch einen Raum freizieht und dann von hinten hinterlaufen wird und dann über den Flügel auch Durchbrüche erzielt werden, das kann schon ein taktisches Mittel sein gegen gewisse Gegner, die vielleicht auch am Flügel Probleme haben. Also offensiv vorne kann das schon Sinn machen, auch mit dem Rechtsfuß zu spielen. Aber an sich, wie gesagt, bin ich schon auch eher ein Trainer, der favorisiert dann auch auf den entscheidenden Positionen, gerade hinten, dann auch mit Linksfüßlern auf der linken Seite zu agieren.
Max, jetzt könnte ich sagen, du hast Leitl als gescheitert erklärt. Jetzt könnte ich aber sagen, na gut, aber ich meine, Fürth hat jetzt nicht unbedingt, das hat Schwachstelle ausgemacht und hätte ganz viele Angriffe über rechts eingeleitet.
Ja, neben dem Fakt, dass es nicht als Schwachstelle eingeleitet wurde, finde ich es ja besonders spannend, dass die theoretischen, ja, effizienten Ansätze von Rechtsfuß auf der linken Seite genutzt werden könnten, indem eben der Raum aufgemacht wird, das bei uns ja ganz klar nicht geschehen ist. Denn es gab keine Bewegung, es gab kein Hinterlaufen der Außenspieler auf der Außenbahn, die auf die Grundlinie gezogen sind. Es gab wenig ja, inverse Bewegungen von Vogelsammer auf der linken Seite, sondern eher von Lee. Und das Problem, was wir ja auch hatten, und was für mich so fahrlässig ist, wieder mit der Dreierkette aufzutreten, ist, dass wir in Ulm gesehen haben, dass die Dreierkette uns nicht hilft, in die Halbräume und in die Räume zu kommen. Und die Viererkette gegen Ulm deutlich besser funktioniert hat, ein offensiv dynamischeres Spiel aufzubauen, weil du zwei Spieler hattest vor den zwei Stürmern, die invers agieren konnten und dazu vorne zwei Spieler hast, die gedeckt werden müssen. Und deswegen verstehe ich einfach nicht und schließe mich André da an, warum man sich für diesen Dreierkettenansatz entschieden hat. Denn man hat doch klar gesehen in der Partie vorher, dass es anders funktioniert hat.
Was ich auch nicht verstehe, was ich auch noch ergänzen möchte, jetzt haben wir das mit den Füßen ja schon besprochen, aber neben Füßen gibt es ja auch verschiedene Spielertypen. Ich verstehe wirklich nicht, warum, also ich gehe jetzt immer davon aus, ich war ja nicht beim Training dabei, ich kenne den medizinischen Status der Spieler nicht. Ich gehe davon aus, alle waren fit, insbesondere die, die im Kader waren oder sogar eingewechselt worden sind, ne? Ich verstehe nicht, wie du mit Vogelsammer starten kannst in dem Spiel. Das ist etwas, also ich habe nichts gegen Vogelsammer, aber das ist der ineffektivste Stürmer, den wir haben. Wenn du so aufstellst, wie wir es getan haben, dann musst du eine Effizienz haben. Wir hatten, Max hatte das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sendung einmal sehr schön rausgearbeitet. Du hast einen Spieler auf der Bank mit einem Gangkamp, der etwas reinbringt, was ein Tresor die vielleicht nicht hat, der ihn da wunderbar ergänzt, indem er eben auch mal sich gegen zwei, drei Verteidiger wirklich durchwühlen, durchkämpfen, mit seiner Physis durchsetzen kann. Verstehe ich nicht. Nochmal, wenn das klappt und Vogelsammer macht nach 20 Minuten zwei Buden, ja, schrei als Erster, habe ich immer so gesagt, toller Typ, richtige Entscheidung. Aber ich denke schon, dass Leitl, und das besprechen wir ja oft genug und meistens nach Auswärtsspielen noch viel öfter, zu oft sich korrigieren muss. Jetzt kann man sagen, wenn er sich selber korrigiert, ist es auch eine Fähigkeit, ja. Aber ich würde mich freuen, wenn er sich nicht dauernd korrigieren müsste. Und wir haben wieder diese Wechsel gesehen in der zweiten Halbzeit. Wir haben wieder gesehen, dass es nicht funktioniert in der ersten Halbzeit. Und das kommt mir tatsächlich zu häufig vor. Und wir können nicht jedes Spiel dann noch gewinnen wie gegen Ulm, wenn wir die ersten 45 Minuten wegwerfen. Also ich bin wirklich auch, ja, ein bisschen, ja, unzufrieden sowieso, aber ich verstehe es auch wirklich nicht. Also das, ja, es tut mir leid, ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, es ist mehr drin. Auch gegen Fürth war mehr drin.
Ja.
Und auch das Spiel muss man nicht verlieren. Die waren nicht so stark, als dass die uns an die Wand
Die
gespielt hätten und das, sorry, nee.
waren schlecht. Also, die haben ein schlechtes Heimspiel gespielt, aus meiner Sicht. Gerade wenn man das vergleicht mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC. Also, die haben ein schlechtes Heimspiel gespielt, auf jeden Fall. Und du hast ja gesagt, André, der Trainer hat sich korrigiert. Das heißt, wir haben dann nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit auch gleich einen Wechsel vorgenommen. Wir brachten Lars Gindorff, ich habe ihn in der Startaufstellung gesehen für Lee, und wir brachten dann auch Havard Nielsen für Vogelsammer. Später dann noch Gangkamp für Trezoldi. Max, ich habe nicht ganz verstanden. Also wir haben ja alle eigentlich, oder wir sind alle hier ein bisschen überzeugt davon, dass so dieses Duo in Gangkamp, Trezoldi eigentlich das, ja, von den Anlagen her vielleicht bestpassendste ist. Und kannst du mir erklären, warum wir dann Nielsen für Vogelsammer bringen, und warum in Gangkamp für Trezoldi kommt und wir nicht versuchen, dann doch mit in Gangkamp und Trezoldi zusammen zu spielen?
Das ist eine gute Frage, denn ich habe es auch als falsche Entscheidung ja bewertet. Ja, das Argument, was ich mir bei Nielsen vorstellen könnte, ist, Nielsen, der im Vergleich zu Vogelsammer beziehungsweise im Vergleich zu Ngankam ein besseres Element im Spielaufbau gibt, weil er sich immer weiter hinten abkippen lässt und du dann Gindorf weiter vorschieben konntest. Aber theoretisch hättest du auch Ngankam statt Gindorf bringen können und dann Nielsen hinter den beiden Stürmern spielen lassen können und du hättest das gleiche Resultat gehabt. Deswegen finde ich es etwas, ja, fragwürdig, dass dann Gangkamp erst so spät gebracht wurde, weil wir ja klar gesehen haben, dass wir jetzt nicht durch irgendwelche taktischen Kniffe oder irgendwelchen, ja, Veränderungen in der Staffelung gewinnen müssen, sondern durch individuelle Qualität. Und die hat ein Jessica Gangkamp für mich deutlich höher als Andreas Vogelsammer oder Nielsen.
Trotzdem müssen wir so fair sein und sagen, alle Wechsel haben nichts gebracht. Also auch Lars Gindorff, Havard Nielsen, Jessica Gangkamp
Das war für
haben.
mich aber bedingt, weil sich an der Taktik nichts geändert hat. Die Wechsel waren
Okay.
quasi nur positionell bedingt und es wurde ja nicht umgestellt, wie im Vergleich zum letzten Spiel, als Gindorf und Oden damals reingekommen sind.
Aber sollten Sie nicht trotzdem, wenn Sie die individuell besseren sind, dann einen Impact haben aufs Spiel?
Ja, aber auch da schließt ihr die nächste Frage von mir an. Du kannst ja individuell besser sein, aber Alex hat das ja gerade erzählt, in Elversberg, die haben junge, hungrige Spieler, die sind motiviert, die wollen sich selber zeigen, die wollen sich auch sicherlich im Marktwert steigern, erfolgreich sein, vielleicht auch nochmal einen Wechsel zu einer noch besseren Mannschaft erzielen. Das ist alles in Ordnung. Ich
Liebe
habe diesen
Grüße an
Hunger, ich
Janik
habe.
Rochold übrigens an der Stelle.
Ja, Glückwunsch. Ja. Hör auf, machst mich traurig. Aber tatsächlich ist es ja so, dass das uns, finde ich, ein Stück weit abgeht. Ich will jetzt nicht sagen, ja, Satt und Söldnertum und so faule Profis, das will ich überhaupt nicht sagen, aber mir fällt schon auf. Also, und das ist wieder eine Frage an euch. Hannover 96 spielt in Fürth. So, die haben im Tor, alleine nur diese Position, haben die, warum auch immer, auf einmal den dritten Torwart stehen. Das war nicht geplant, das ist nicht der Trainingsweltmeister, den sie jetzt so ähnlich wie wir damals Zieler da intronisieren, sondern das war aus der Not geboren. Ja, ich habe nie so hoch Fußball gespielt. Aber meine Trainer hätten mir immer gesagt, schon in der Kabine, so Freunde, egal was, Anstoß aus 60 Metern Gefühl, das erstmal draufnageln, ja? Jede Ecke, aber sofort auf den Fünfer, auf den Torwart ziehen. Dann stellt sich ein großer Dicker da vor den Torwart, hampelt da ein bisschen rum, um den nervös zu machen. Das wäre ich dann gewesen. Und also, ich vermisse, du hast es, glaube ich, angesprochen, ich habe es jetzt nicht geprüft, ich vertraue dir mal, Tobi, 75. Minute oder so, erster Torschuss. Also, sorry, das geht nicht. Also,
Aufs
einen
Tor,
Schuss,
aufs
und
Tor,
sei es
aufs
aus
Tor.
20, 25 Metern aus Verlegenheit, den kannst du immer bringen, ja? Das schaffst du immer. Und gegen einen Torhüter, der wirklich jung ist, unsicher ist, aufgeregt ist, nervös ist, denkt dir was aus. Den musst du unter Druck setzen,
Ja.
das musst du doch ausnutzen. Und das erinnerte mich an das Karlsruhe-Spiel. Da war der Torhüter zwar nicht nervös, aber der ist dauernd weggerutscht und hat ein beschissenes Aufbauspiel gehabt. Und auch da haben wir es nicht verstanden, aus dem Spiel heraus die Intelligenz aufzubringen, den kaputt zu pressen. Und das verstehe ich nicht. Und das ist eine
Okay,
Mentalitätsfrage, nicht Spielintelligenz.
den Punkt nehmen wir noch mit. Ich bin da nicht ganz bei dir. Ich bin auch der Meinung, wenn der dritte Torhüter das erste Profispiel macht, dass du versuchen musst, den vor Aufgaben zu stellen. Wenn du dann, wir haben, glaube ich, einen Versuch gehabt eines Schusses aus der Distanz, der ist dann nicht durchgegangen. Aber du musst eigentlich versuchen, was du gerade gesagt hast, André, die Ecken so hinzukriegen, dass sie den Torwart in Bedrängnis bringen. Du, nicht irgendwie an hoch und weit an zweiten Pfosten, sondern bring ihn doch an Fünfer, ins Getümmel rein. Torhüter musst du daneben springen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Schieß aus allen Lagen. Setz ihn unter Druck und stelle ihn vor Aufgaben. All das ist nicht passiert. Und der erste Torschuss, der erste Schuss aufs Tor, hat es ja gezeigt. Das war ein Schuss genau auf den Mann. Er konnte ihn nicht festhalten. Ja, also hätte das ja, also das bestätigt dich und das entlarvt es als probates Mittel, Max, oder nicht?
Also vor allem, was mich noch viel mehr gestört hat, ist der zweite Aspekt, unabhängig davon, dass man nicht aufs Tor geschossen hat. Aber wir haben ja in der Vergangenheit gegen Schalke, gegen Nürnberg oder auch Kaiserslautern bewiesen, dass wir pressen können. Wir können intensiv pressen, wir können nachrücken mit der Mittelfeldkette, mit der Abwehrkette. Und wir sind in der Lage dazu, spielerisch schwächere Spieler einzuschüchtern damit. Und wir haben es nicht genutzt. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum man sich für so einen konservativen Plan gegen den Ball entschieden hat, indem man abwartend agiert und führt einfach ins Mittelfeld vorrücken lässt. Also ich weiß nicht, ob man... Das will ich jetzt nicht sagen, aber ob man nicht wusste, dass es der Drittkeeper ist oder immer noch dachte, dass Nolle im Tor steht. Aber man hat ein so wichtiges Glied inzwischen im Spielaufbau wie den Torhüter nicht so unter Druck gesetzt, wie man es hätte machen können.
Ja, absolut. Alex, wenn du Tabellendritter bist und hast die Chance, Erster zu werden, spielst du dann defensiv oder offensiv? Du ganz persönlich.
Ja, ich persönlich denke immer offensiv. Ich glaube, man muss aber zwei Dinge da auf jeden Fall auch beleuchten. Also natürlich, das habe ich ja immer gesagt, du musst immer gucken, was hast du für ein eigenes Spielermaterial zur Verfügung, musst die Ausgangssituation beleuchten. Du musst aber vor allen Dingen auch, wenn du eine Gegneranalyse machst, gucken, ja, was macht der Gegner systematisch, wo sind Räume, die ich bespielen kann, wie kann ich ihn unter Druck setzen, wie kann ich auch die Räume nutzen. Ich denke halt nach wie vor, eine Profimannschaft wie Hannover 96, und das beziehe ich eigentlich auf alle Mannschaften im Erst- und Zweitligasegment, muss in der Lage sein, sowohl Dreierkette als auch Viererkette spielen zu können, und du musst auch im Spiel switchen können. Fakt ist, aus meiner Sicht, und ich war ja in Köln und ich war auch in Magdeburg bei den Spielen von 96, gegen diese Mannschaften war die Ausrichtung mit der Dreier- respektive Fünferkette aus meiner Sicht richtig. Sie hat ja auch in Magdeburg zum Erfolg geführt. Sie hat auch in einer, finde ich, ordentlichen ersten Halbzeit in Köln gut funktioniert. Das sind aber natürlich auch Mannschaften, also speziell in Magdeburg, wo 96 weniger Ballbesitz hatte, wo sie mehr auch über Pressing, über Intensität kommen mussten. Auch in Köln war klar, dass Köln sicherlich zu Hause auch eher das Spiel macht, auch Druck macht und so weiter. Also da war aus meiner Sicht die Ausrichtung richtig. Es gibt aber auf der anderen Seite dann Spiele wie gegen Ulm, wie auch in Fürth, wo ich ganz klar sage, ja, wo 96 dominant sein sollte, wo sie auch mehr Ballbesitz generieren sollten, wo sie auch den Gegner unter Druck setzen sollten. Und man hat schon gegen Ulm gesehen, und Max hat das vorhin richtig angesprochen, als 96 in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umgestellt hat, auch dann mit einer offensiveren Außenausrichtung über die Flügel gekommen ist, hat man viel mehr Möglichkeiten nach vorne gehabt, den Gegner auch unter Druck zu setzen, Räume zu nutzen, Chancen zu kreieren. Und am Ende hat man so dann auch das Spiel gedreht. Und diese Ausrichtung mit Viererkette und auch mit einer offensiveren Ausrichtung vorne wäre aus meiner Sicht gegen Fürth richtig gewesen, um auch da zum einen viel Druck ausüben zu können, auch im Pressing, zum anderen aber auch die aus meiner Sicht vorhandenen Schwächen von Fürth in der Defensive besser auszunutzen, auch mehr Tempoaktionen zu kreieren, auch mehr Flügelaktionen zu kreieren mit den Dingen, die ich vorhin angesprochen habe. Und das hat 96 verpasst. Und deswegen war für mich tatsächlich auch die Ausrichtung in Fürth zu defensiv. Und der andere Aspekt, den ich auch noch kurz ansprechen wollte, es sind halt in den letzten Wochen sehr, sehr viele Wechsel gewesen, auch in der Offensive. Es hat sich also kein Stürmer-Duo oder Stürmer-Trio irgendwie auch einspielen können. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Tresoldi und ein Gangkamp ein perfektes Duo vorne sein könnte. Da ist aber, wie gesagt, viel gewechselt worden. Und ich glaube schon, dass es für Stürmer auch wichtig ist, eine gewisse Eingespieltheit zu haben, auch ein gewisses Vertrauen zu haben. Und da würde ich mir für die Zukunft einfach wünschen, dass das mehr auch vonstatten geht.
Ich glaube, da bist du nicht alleine, da rennst du bei uns allen hier offene Türen ein. Ich halte einen Strich fest, wir waren zu ängstlich, wir waren zu defensiv, wir haben uns nicht getraut. Es war eine Mischung aus, durchaus, ich sage es jetzt mal, falscher Taktik, aber auch mangelnder Einstellung der Spieler. Und so ging das 1:0 für Fürth in Ordnung. Gibt es irgendjemanden, der sagt, war unglücklich in Niederlage?
Ja, also den Standard kriegt man ja verteidigt. Also,
okay.
Also, der Standard ist ein individueller Fehler von Neumann, den kann man
verteidigen. Willst du den denn verteidigen, wenn er da so frei steht?
Ja, also das Problem ist ja, dass
nicht nur von Neumann.
Ja,
das sind zwei Spieler weggelaufen.
Ja, das ist Nielsen und Neumann, ja. Aber also in der Pressekonferenz hat Leitl die Situation klar beschrieben und gesagt, dass bei dieser Variante Neumann für Football zuständig gewesen ist und sein Mann verloren. Das passiert. Das war für mich ein klassisches 0-0-Spiel. Aber so, das ist eine unglückliche Niederlage, würde ich sagen, weil du einen Punkt verpasst hast und nicht, weil du nicht hättest gewinnen können. Was ich noch anmerken wollte, ist, ich finde es übrigens sehr, sehr spannend, dass Alex in seiner Bewertung bei Drei- oder Viererkette, also das sagt, was ich vor einigen Wochen gesagt habe. Wir hatten ja bei unserer Diskussion mit André Tobi dieses Problem mit Dreier- oder Viererkette gehabt, weil André ja vehement ein Gegner der Leitl schon Dreierkette gewesen ist. Und ich habe ja beleuchtet, dass wir, wenn wir spielerisch besser sind, die Viererkette brauchen und wenn wir gegen Mannschaften wie Köln oder Magdeburg spielen, eben die Dreierkette brauchen.
Ja, wobei André immer noch glaubt, dass wir in der Dreierkette defensiv weniger stabil sind, obwohl sie ja genau die Dreier-Fünferkette das Gegenteil bewirken soll. Aber sei es doch geschenkt. Schade, dass du gesagt hast, du fandest es eine unglückliche Niederlage. Ich wollte nämlich eigentlich draufhauen noch am Ende des ersten Teils, aber dann mache ich es mal anders. Also 96 hätte einen Sieg auf gar keinen Fall verdient gehabt und der wäre aber nötig gewesen, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Und wie es gegen Hertha aussieht, das verraten wir euch gleich nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Fürth haben wir abgehandelt. Schön sachlich, wie ich finde, wenig emotional, das freut mich. Das wäre, glaube ich, am Sonntag anders geworden. Gucken wir jetzt auf den kommenden Sonntag. Das Spiel gegen Hertha BSC steht vor der Tür. 96 nicht mit der breiten Brust, sondern jetzt quasi unter Zugzwang aus den ersten drei Rängen herausgerutscht. Die Hertha, in einer noch viel schwierigeren Situation. Da brodelt es auch ganz gewaltig in der Kurve. Die Fankurve hat die Mannschaft nach dem Spiel gegen Münster in die Kurve zitiert und ihnen eine kleine Standpauke gehalten, so möchte ich es mal sagen, in Frage gestellt, dass wirklich alle, die Tickets für Hannover haben, auch dahin fahren. Oh, lassen wir uns mal überraschen. Und besonders schön geschlossen mit einem Tschüss. So, also war wunderbar, diese Ansprache, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und eins darf ich vergessen. Der Kapo, ne? Der Kapo von Hertha muss Lehrer sein, das habe ich direkt rausgehört. Er hat dir nämlich auch eine Hausaufgabe mit nach Hause gegeben. Das mache ich auch immer. Hausaufgabe und Tschüss sagen, ist ganz wichtig.
Das ist ganz wichtig, finde ich ganz toll. So, jetzt gucken wir mal auf die Ausgangssituation. Hertha mit großen Ambitionen gestartet. Christian Fiel als neuer Trainer. Alex kennt ihn besonders gut, deswegen freue ich mich darauf gleich, dass er uns erklärt, wie Hertha spielt und was Fielos Spielidee ist. Und Ausgangssituation 96, letztes Heimspiel, ausverkauftes Haus. Klassisches Do-or-Die-Spiel, vielleicht gehe ich zu weit. Mal gucken, Alex, was ist so die Ausgangssituation aus deiner Sicht?
Ja, aus meiner Sicht ist es erstmal ein Hinrundenfinale, worauf jeder Bock hat, ne? Weil ausverkauftes Stadion, 96 gegen Hertha BSC, das hört sich schon nach Bundesliga an, ist es aber aktuell nicht. Und wenn wir ehrlich sind, 96 Fünfter, Hertha Elfter, ja, dann ist schon bei beiden ein Stück weit Druck auf dem Kessel. Bei 96 haben wir die Situation gerade beleuchtet. Bei der Hertha ist es noch ein Stück weit schwieriger. Zum einen, ja, wie gerade gesagt, nur Tabellenplatz 11. Man ist mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestartet. Man hat auch zuletzt 3 Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Zum einen im Pokal, das Aus in Köln. Und dann vor allen Dingen jetzt auch die beiden Niederlagen gegen Fürth und vor allem das Heimspiel gegen Münster. Das war schon eine große Enttäuschung für die Fans von Hertha BSC Berlin. Sie haben es bisher nicht geschafft, ähnlich wie 96, eine Konstanz in ihre Saison zu bekommen. Und von daher ist in Berlin eine Menge Unruhe auch im Umfeld. Auffällig ist aus meiner Sicht bei der Ausgangssituation, dass Hertha bisher auswärts sehr gut gepunktet hat. Also sie haben 14 ihrer 21 Punkte auswärts geholt, haben dagegen eine sehr schwache Heimbilanz. Bei 96 ist es genau umgekehrt. 96 ist das beste Heimteam, ist dafür auswärts sehr schwach. Also es ist schon ein interessantes Spiel, was auf uns wartet. Und ja, der Blick geht natürlich vor allem auf beide Trainer, auf Stefan Leitl und auf Christian Fiel. Und ich freue mich natürlich besonders auf das Spiel, weil ich mit Fiello zusammen die Pro-Lizenz gemacht habe, ihn auch sehr gut kenne. Auch natürlich ja, seinen Fußball, seine Idee vom Fußball sehr gut kenne. Und ich bin gespannt, ob er diese Idee in Hannover auf den Platz bringen kann. Offensivpower hat Hertha. Die Frage ist, ob sie das auch in Hannover hinkriegen, die Defensive zu stabilisieren und vor allem, wie 96 im letzten Heimauftritt dieses Jahres dann auftritt.
Und dann sagt, wie ist die Idee von Fiello? Wie will er spielen?
Ja, Fiello hat ja zunächst erstmal spanische Wurzeln. Und genau so sieht auch seine fußballerische DNA aus. Das heißt, er ist schon auch ein großer Freund des Ballbesitzfußballs. Im Idealfall, ja, die DNA von Barcelona. Jetzt ist natürlich klar, muss man das immer auch übertragen auf den jeweiligen Verein, den man trainiert und auch auf die Liga. Er möchte auf jeden Fall ja einen sehr dominanten Fußball spielen lassen, auch mit einer Spielkontrolle. Im Idealfall, so war es auch bei seinen letzten Stationen in Nürnberg, auch die erste Station damals in Dresden, aus dem 4-3-3. Ja, ein Fußball mit vielen kurzen Pässen, Dreieckspiel, Spiel von Zone zu Zone. Ja, er möchte schon auch das Spiel immer wieder sehr ballorientiert vorbereiten, um dann natürlich vorne im letzten Drittel auch in Tempomomente zu kommen. Und ja, man sieht immer wieder ein Spiel auch durch Zentrum, Zwischenraum, Tiefe, wo man es einfach mal wieder schaffen möchte, sich durchzukombinieren. Und klar, vorne, wenn es dann in die Schnittstellen geht oder wenn es auch um Durchbrüche am Flügel geht, dann will er schon viel Tempo drin haben. Und was auffällt insgesamt, Fiello ist ein Trainer, der alles spielerisch lösen möchte. Das ist einerseits sehr lobenswert. Ich mag auch diesen Ansatz von Fußball. Man hat aber auch gesehen, sowohl in Nürnberg als auch jetzt in Berlin, ja, dass dieser Fußball natürlich auch gewisse Probleme beinhaltet. Nämlich zum einen hat Hertha ja viele Gegentore nach Ballverlusten bekommen. Also dieser risikobehaftete Spielaufbau, auch dieses ja unbedingte Lösen von Situationen im spielerischen Bereich führt dazu, dass wenn du ja Ballverluste hast, dass der Gegner dann einen relativ kurzen Weg zum Tor hat und diese Räume dann auch nutzen kann. Münster hat das letzte Woche beim ersten Tor vorgemacht. Hertha BSC war bisher auch sehr konteranfällig. Das heißt, in der Staffelung, in der Restverteidigung gab es immer wieder Defizite, die dann auch zu Gegentoren geführt haben. Und sie hatten auch Probleme in der Defensive, gerade auch was die Boxverteidigung betrifft, da auch die richtige Mannorientierung zu finden. Und deswegen sage ich insgesamt, ja, ist dieser fußballerische Ansatz wirklich sehr lobenswert und ich finde es auch gut. Aber bisher hat es Hertha nicht geschafft, konstant zu spielen. Die Gegentorquote war zu hoch. Und deshalb hat Fiello dann auch gegen den Ball ein Stück weit in der Saison jetzt angepasst, ist situativ auch auf ein 4-2-3-1 gegangen. In Magdeburg, das Spiel habe ich auch gesehen, mal auf ein 4-4-2 gegen den Ball. Also er passt schon jetzt ein bisschen an, um so ein bisschen diese Gegentorflut auch aufzufangen. Fakt ist, wenn man das mal differenzieren möchte, die Qualitäten dieser Mannschaft sehe ich ganz klar in der Offensive. Da haben sie unfassbar gute Einzelspieler, die Situation auflösen können, die auch Spiele entscheiden können. Mit Matza, mit Cuisance, mit Liederlechner, mit Scherhand, mit Rehse. Ist natürlich die Frage, wer dann auch fit ist, weil wir ja auch gesehen haben, dass jetzt einige Spieler angeschlagen sind, auch aus den letzten Spielen und vielleicht am Sonntag nicht zur Verfügung stehen. Sie haben natürlich vorne mit meinem ehemaligen Spieler Haris Tabakovic den absoluten Goalgetter verloren. Der hat letztes Jahr 22 Tore gemacht. Den haben sie nicht ersetzen können, sondern die Tore sind jetzt verteilt. Wir haben drei Spieler, die 5 Tore gemacht haben, zwei Spieler, die 4 Tore gemacht haben. Aber insgesamt zeigen diese 27 Tore, die Hertha bisher erzielt hat, ja, dass das eine Mannschaft ist mit absoluter offensiver Qualität. Auf der anderen Seite, ich habe es erwähnt, 27 Gegentore zeigen halt auch, dass so diese Balance zwischen Offensive und Defensive auch nicht immer gelingt. Und deshalb stehen sie da, wo sie jetzt stehen. Und gerade auch diese letzten Spiele haben für eine gewisse Unsicherheit im Umfeld, aber auch in der Mannschaft geführt. Und deshalb müssen sie alles dafür tun, um in Hannover wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Ich erwarte sie grundsätzlich auch nach wie vor im 4-3-3-System, was gegen den Ball wahrscheinlich eher ein 4-2-3-1 ist und mit dem Ball ein 4-1-2-3. Für meine Erwartungshaltung wird Ernst im Tor stehen. Die Viererkette wird aus meiner Sicht unverändert bleiben mit Abwehrchef Leistner im Zentrum. Dardai daneben, links Sefuig, rechts Kenny. Das sind auch die Spieler, die in den letzten Wochen in der Viererkette zum Einsatz gekommen sind. Davor auf der 6 erwarte ich Diego Demme. Dann ist so ein bisschen die Frage, was Fiello auf der 8 macht. Da hat zuletzt Pascal Clemens gespielt, ein sehr junger Spieler, Box-to-Box-Spieler, der aber auch fehlerbehaftet agiert hat. Da könnte es auch sein, dass eventuell Palko Dardai noch reinkommt. Es ist auch möglich, dass Cuisance noch ins Mittelfeld rückt. Also da muss man so ein bisschen abwarten, wie sich Fiello entscheidet. Im Zehnerbereich erwarte ich ganz klar Matza. Für mich ein super Spieler, 18 Jahre alt. Jemand, der absolut die Perspektive Bundesliga hat oder sogar internationaler Fußballer, der auch den Unterschied ausmachen kann von dieser Zehnerposition. Ja, und vorne muss man auch so ein bisschen abwarten. Ich habe gelesen, dass Niederlechner verletzt ist, der hat zuletzt im Zentrum gespielt. Rehse ist auch verletzt. Ich erwarte so ein bisschen die Situation, dass vorne in der Spitze Previak spielt oder Schuler, der aber auch angeschlagen sein soll. Und dass Scherhund über die linke Seite kommt und Cuisance über die rechte Seite. Das sind so die Spieler, die ich erwarte. Wie gesagt, so ein bisschen abwartend, was mit den Jungs ist, die angeschlagen sind. Aber wenn man auch so die Namen sieht, dann merkt man schon, da sind Jungs dabei, gerade in der Offensive, die Spiele entscheiden können. Aber die Viererkette hinten ist in puncto Tempo, Beweglichkeit, Staffelung auf jeden Fall anfällig gewesen. Und das muss die Chance für 96 sein.
Max, das klingt für mich so ein bisschen danach, als würden wir vielleicht nicht so ein klassisches Heimspiel angehen sollen, sondern Hertha ein bisschen kommen lassen, Hertha den Ball lassen, den Ball dann aber zumindest mal relativ weit vor unserem 16 erobern, schnell umschalten, brauchen viel Geschwindigkeit in der Offensive und wenn wir die haben, könnten wir gewinnen. Also lassen wir ihnen den Ball und machen Umschaltspiel. Was sagst du dazu? Das ist
möglicherweise ein Ansatz, den man sich grundlegend vorstellen könnte, aber ich bin von Fjell, also ich fand dieses Projekt sehr interessant, deswegen ist Hertha diese Saison neben Hannover die Mannschaft, bei der ich die meisten Einzelspiele geguckt habe, denn ich finde das wirklich spannend, wenn man versucht, ja ein Konzept von Trainern anzuwenden, was ja eigentlich nur im Spitzenfußball funktioniert, wie von Pep Guardiola. Das heißt, immer ganz viele Rotationen ohne den Ball, versuchen die Deckung aufzulösen, irgendwie eine Lücke öffnen. Und es hat gegen Preußen Münster in der vergangenen Partie extrem gut funktioniert. Es sind immer und immer wieder ins letzte Drittel vorgerückt. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, die meiner Meinung nach extrem gut ja, durch unseren Defensivverbund genutzt werden kann. Und zwar sind Maser und Cuisance die Spieler, die mit Abstand den meisten, also die meisten Pässe bekommen im Zentrum. Das heißt, Cuisance invertiert immer wieder ins Mittelfeld, Maser lässt sich immer abkippen, weil der Rest der Hertha-Mannschaft nicht in der Lage ist, den Ball vernünftig nach vorne zu tragen. Wenn du versuchst, konstant flach zu spielen, brauchst du ja über das Mittelfeld Spieler, die in der Lage sind, aufzudrehen. Und das hast du mit Diego Demme und Pascal Clemens meiner Meinung nach nicht, denn die haben keine Qualität am Ball, die so gut ist, dass du dich trauen kannst, vorzurücken. Und die haben auch ein sehr, sehr ja, hohes Geschwindigkeitsdefizit. Den langen Ball spielst du ja nicht, weil Fjell konsequent flach aufbauen möchte. Das heißt, du bist gezwungen, ja, durch deine Schlüsselspieler mit Maser und Cuisance konstant darauf zu setzen, dass diese den Ball bekommen. Das heißt, wenn wir defensiv in der Lage sein werden, diese Spieler rauszunehmen, fehlt Hertha plötzlich die Option. Und dazu finde ich es auch spannend, dass wir gegen den Ball durchaus einige Möglichkeiten haben, wie wir Hertha unter Druck setzen können. Denn Clemens hat im letzten Spiel gezeigt gegen Münster, dass er nicht besonders Pressingresistenz zeigt und ihm auch ein bisschen so dieser Überblick fehlt, wenn er mit dem Rücken zum Gegenspieler ist. Und auch ein Toni Leistner ist jetzt nicht bekannt dafür, spielerisch effizient zu sein, Lösungen zu finden. Das heißt, wenn wir einen hohen Druck gegen den Ball und intensives Pressing nutzen, um uns den Ball früh zu holen, können wir umschalten, aber nicht aus dem Block heraus, sondern aus dem Ballgewinn heraus. Was mir ebenfalls aufgefallen ist und was ich sehr spannend fand, ist, dass wir ja in Standards ja, ziemlich gut sind, auch wenn das letzte Spiel nicht so gut funktioniert hat, aber wir sind mit vielen Varianten bestückt und Hertha ist aktuell nicht in der Lage gewesen, Standards von Gegnern zu verteidigen. Gegen Münster ein Standardtor kassiert, gegen Fürth zwei Standardtore kassiert und dazu auch irgendwie einen Mangel an Luftdominanz, trotz großer Innenverteidiger. Das heißt, ich würde gar nicht diesen passiven, ja, wieder defensiven Ansatz mit einer Dreierkette oder so versuchen, sondern ich würde versuchen, diesem ja, begrenzt spielerischen Ansatz von Hertha Kontra zu zeigen und selber zu zeigen, dass wir Fußball spielen können.
Ich würde da direkt einmal reingrätschen wollen. Du hast ja Standards gesagt und du hast damit absolut recht. Was mir aber auffällt in letzter Zeit, und das würde ich jetzt kritisch anmerken wollen, ist, dass wenn Max Standard sagt, er ja Ecken und vielleicht Freistöße meint. Ich weiß nicht, einer der zwei großen Trainer, die ich kenne, entweder war es Simeone oder Kiene, bin mir unsicher, hatte gesagt, dass man ja nur einen Elfmeter bekommt, wenn man auch im Strafraum ist und dort eben auch gefoult wird. Und das fällt mir aber extrem auf, wie wenig Elfmeter Hannover 96 hat, den schönen, tollen gegen Karlsruhe von Halze zum Sieg, mal daneben geschenkt. Aber wir haben in der Saison davor, und ich erinnere mich da an Teucher zum Beispiel, 312.000 Elfmeter gehabt und die fehlen mir komplett. Und gerade so ein Elfmeter in so einem Spiel, sei es wie letztes Mal gegen Fürth, war ja eine knappe Situation, aber auch jetzt von mir aus gegen die Hertha, das ist teilweise wirklich ausreichend, um dann eben auch mit dem Glück dieser Standardsituation eben drei Punkte mitzunehmen. Gegen Karlsruhe haben wir es bewiesen. Und hier fehlt es mir ein bisschen, was aber auch dafür spricht, dass wir offensiv nicht in der Lage sind, oft oder regelmäßig gefährlich im Strafraum mit Ball einzudringen. Und deswegen Standards ja, Max, aber ich würde mich freuen, wenn wir noch mal irgendwann wieder ein Elfmeter bei rumkommt und es nicht nur über Ecken laufen muss.
Und dazu müssten wir auch eine Offensividee haben und irgendwie den Ball auch mal in den Strafraum bekommen. Das sehe ich dann persönlich nicht. Aber wir müssen jetzt kurz in den dritten Teil gehen, weil wir werden jetzt nicht mehr alles in diesem Teil unterkriegen. Da bin ich sehr gespannt, weil André, ich habe eine ganz spezielle Frage für dich. Die stelle ich dir aber tatsächlich gleich nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. André, wenn ich das so höre, was Alex über Christian Fiel gesagt hat, und wenn ich dann so vergleiche, was wir hier so erleben. Wir wissen ja nun, dass im Sommer es Gespräche gegeben hat. In München, zwischen Stefan Leitl und Hertha BSC. Wie wär's denn mit dem Tausch im Winter? Also wir kriegen Leitl und wir kriegen Fiel.
Ich fand deine Einleitung toll, weil ich habe ja vorhin den Spruch verkniffen, als Alex von Barcelona-Mentalität gesprochen hat. Ich habe auf Barcelona-Motivation gehofft, dass er irgendwas von Graugänsen erzählt. Das hätte für uns sicherlich gute Chancen dann für das Heimspiel gebracht.
Also,
nein, was soll das denn? Also ich habe noch niemals erlebt, dass irgendwo irgendein Trainer getauscht worden ist. Also ich weiß gar nicht, ob es das gibt, so eine Art Austauschprogramm für Trainer. Ist mir jetzt im Profifußball noch nicht bekannt, dass einfach mal zwei Vereine gesagt haben, komm, deiner Scheiße, unserer Scheiße, lass tauschen. Aber ich glaube, du warst es, Tobi, der Leitl, jetzt fernab von der Leistung und Punkten und so weiter, der gesagt hat, wenn du in München mit Hertha BSC verhandelst, müsstest du danach entlassen werden. Das darf nicht öffentlich werden, das darf man nicht mitbekommen, dass du zeigst kein Commitment mit deiner Mannschaft. Dass man das macht, ist uns allen bekannt, das ist so ein FDP-Syndrom, aber dann darf halt danach nicht die offene Feldschaft geleakt werden. So. Fiel, ich glaube, ganz ehrlich, wenn der gegen Hannover punktet, ich weiß gar nicht, was mit Hertha los ist. Ich habe vom Kader her und von meinem Bauchgefühl her sehe ich Hertha deutlich besser, als sie aktuell stehen. Und ich habe tatsächlich noch ein bisschen Angst in der Rückrunde, dass sie noch mal ins Laufen kommen, so ähnlich wie das jetzt mit Köln passiert. Von daher, also du wärst mir recht, wenn die sich trennen. Okay. Also, nee, du wärst mir recht, wenn die sich trennen. Alles, was den Gegner oder die Gegner schwächt, soll mir recht sein. Hannover 96 muss aufsteigen und dazu gehört es eben auch, dass andere weiterhin schwächeln. Also die sollen ruhig da Chaos verbreiten, da habe ich kein Problem mit. Hertha kann auch Chaos. Da muss man sich drauf verlassen, das schaffen die.
Ja, viele Worte für ein klares Jein. Max, wie siehst du es?
Ja, kurz zu Hertha. Ich würde mir da keine Sorgen machen, denn Hertha braucht in der Rückrunde 40 Punkte, um diesen 60-Punkte-Grenze zu erreichen, um irgendwie die Top 3 zu rücken. Also ich glaube, ähnlich wie Köln wird es leider nicht mehr werden und ich glaube, dass Hertha sich jetzt ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga orientieren muss. Und ich persönlich halte von Christian Fiel bei uns nichts, weil ich der Meinung bin, dass dieser streng durchgezogene Ansatz, dass man einen gewissen Hauptplan verfolgt, egal ob er funktioniert oder nicht, meiner Meinung nach nicht geeignet für uns ist. Und dazu ist Hertha ja auch mit 18,8 Expected Goals ohne Elfmeter die 16 schlechteste Mannschaft beim Abschluss. Also die Entscheidungsfindung der einzelnen Spieler vor dem Tor ist teilweise katastrophal gewesen. Also gegen Münster waren da 12 Fehlentscheidungen von allen jeglichen Spielern. Und ich weiß auch nicht, ob das auf die Spieler zurückfällt oder ob das auf die Anweisung des Trainers zurückfällt. Aber ich würde nichts von einem Trainertausch halten.
Aber Max, Stand jetzt, glaubst du, dass Hannover 96 punktetechnisch, nicht wie wir spielen, noch aufsteigen kann?
Ja, in Anbetracht
der Punkte. Ja, und Hertha ist 5 Punkte hinter uns. Das heißt, wenn die gegen uns jetzt gewinnen am Samstag, und dann glaubst du, reicht das nicht in der Rückrunde?
Aber ich glaube ja aktuell auch nicht, dass wir vollkommen in der Lage sind, aufzusteigen.
Also eben hast du ein Ja geantwortet, jetzt machst du ein Nein draus. Aber sei es geschenkt, Max, und wollen wir gar nicht aufmachen jetzt. Wir gucken nur auf Hertha, wir sind da wie Stefan Leitl, nächstes Spiel, so. Startaufstellung. Ich fange heute mal an. Ich möchte nämlich nicht, dass man mir nachsagt, ich würde hier auf Züge aufspringen. Also für mich ganz klar im 4-4-2, beziehungsweise ist nicht ganz korrekt, ich würde im 4-2-2-2 spielen. Im Tor natürlich Leo Weinkaufmann, Ron-Robert Zieler. Dann habe ich in der Viererkette, Phil Neumann, müssen wir sagen, hat sein letztes Spiel, die fünfte gelbe Karte gesehen und muss leider passen. Deswegen Ron-Robert Zieler, wie gesagt, im Tor. Dann habe ich rechts Seymour Ruya, nicht weil er der Stärkere ist, sondern weil ich den anderen auf der anderen Seite brauche. Josh Knight und Marcel Heizenberg bilden die Innenverteidigung. Dann Yannick Dehm auf links. Ich habe dann Kunz und Leopold im zentralen respektive defensiven Mittelfeld. Bei mir kommt über rechts Yunju Lee und über links Yannick Rochelt. Und im Sturm habe ich Jessiken Gangkam und Nicolò Tresolli. Ich habe gelesen, dass warum Rochelt? Ich will es gleich mal erklären, bevor ich hier mit Eiern beworfen werde. Also, Yannick Rochelt, weil ich glaube, dass Buh. Ja, danke. Dass seine Anlagen gegen Hertha die sind, die gefragt sind, würde er sie denn auf den Platz bringen können? Und ich glaube, er hat auch, nur er hat sie im Kader. So, deswegen möchte ich Yannick Rochel sehen. Ich möchte, dass Yannick Rochel die Freiheit hat, gegen Hertha das zu tun, was er gerne tut, nämlich den Ball klug verteilen, mit dem Ball schöne Dinge machen und sich vielleicht gar nicht so sehr an ein großes Konzept oder Korsett, wollte ich sagen, halten muss. Deswegen Yannick Rochel. Und weil ich gelesen habe, dass der Trainer jetzt ganz, ganz viel mit Yannick spricht. Viel Vertrauen, viele Gespräche. Er soll nicht so nachdenken. Also er soll einfach sprechen. Dann soll er sprechen und Fußball spielen und das am besten gegen Hertha BSC. André, wie würdest du aufstellen?
Ich verfolge die Presse nicht. Es sind alle fit außer Neumann gesperrt, korrekt?
Korrekt.
Okay, dann würde ich weiß, jetzt schimpft ihr wieder, aber ich würde auf meine Stimmt. heldenhafte, bis jetzt nie gesehene, aber zum Erfolg verdammte Raute zurückgreifen. Viererkette. Ich glaube, da sind wir relativ ähnlich, wir beide, mit dem Torwart sowieso. So, dann einen...
Ähnlich oder gleich?
Ja, gleich. Dann sind wir im Mittelfeld insoweit d'accord, dass ich Leopold als defensiven Mittelfeldspieler setzen würde. Ich würde dann aber Havard Nielsen als offensiven Mittelfeldspieler setzen. Mhm. Würde vorne mit, also ich würde volle Pulle gehen, mit Trisoldi und Ngangkam spielen. So, und jetzt kommt mein Problem. Du hast mich jetzt gerade, also bei, ich halte nichts von dem Rochel, aber irgendwie muss der ja mal durchstarten. Und jetzt, wenn der gute Trainingsleistung gezeigt hätte, dann würde ich mit dem links starten, ansonsten Lee. Und rechts, oh, das ist echt bitter, das ist so bitter. Da würde ich dann tatsächlich mir überlegen, was könnte man da machen. Und dann würde ich, wenn ich jetzt mich nicht für Rochel entscheide, dann würde ich jetzt einfach mal Lee nach rechts ziehen und dann links mit Uden.
Ja, aber entscheidet sich, ja. Rochel oder nicht würde.
Ja, ja, na, ja.
Rechts Lee,
links Uden. Komm, Rochel hat es noch nicht geschafft. Schade.
Gut. Max.
Mit nix. So, jetzt dreht sich ja alles, denn ich möchte wie André ebenfalls eine Raute sehen. Meine Raute sieht aber etwas anders aus. Das heißt, ich habe im Tor Ron-Robert Zieler in der Viererkette. Für mich gibt es eigentlich keine Alternativen außer Dorvik links, Halstenberg als linker Innenverteidiger, daneben Knight und rechts Yannick Dehm. Auf der 6...
Stopp. Du nimmst also Dorik nach links und Dehm nach rechts.
Richtig. Für Moroja.
Ja, das ist schon klar.
Ja. Dann Kunze und Leopold. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer da den Anker-Sechser machen soll. Ich sage eher Fabian Kunze. Im linken zentralen Mittelfeld Enzo Leopold. Im rechten zentralen Mittelfeld, gegen den Ball zumindest, habe ich Lee. Das heißt, in der Raute. Auf der 10 habe ich Havard Nielsen. Und im Doppelsturm Trisoldi und Ngangkam. Das heißt, du erlaubst
Lee... Der Move mit Leopold ist gut. Der Move mit Leopold ist gut. Der ist gut.
Das heißt, du erlaubst Lee im Ballbesitz deutlich mehr Freiheiten. Das heißt, der kann als Freigeist agieren, links, rechts, wo auch immer er möchte. Und hast dann quasi gegen den Ball, dass Lee mal ein bisschen nach hinten rückt auf einer Höhe mit Leopold und Kunze dann als Anker-Sechser dahinter.
Ich sehe schon, wir haben wieder alle andere Aufstellungen. Alex, wie würdest du denn aufstellen? Wenn du sagen würdest, Training waren alle gleich.
Das gibt es ja nicht, Tobi.
Ja, ich weiß es doch. Aber das ist ja schwer. Sonst sagst du mir gleich wieder, ich bin nicht beim Training, ich kann es nicht bewerten. Was ja richtig ist, können wir auch nicht. Aber was wäre so deine Idealvorstellung? Wie würdest du gegen Fiel spielen?
Ja, grundsätzlich erstmal erste Entscheidung. Ich würde definitiv auch mit einer Viererkette spielen. Zum einen, ja, weil es das Personal einfach hergibt, zum anderen auch gegen die drei Spieler von Hertha, damit ich auch im Aufbauspiel eine Überzahl herstellen kann und darüber auch gewisse Lösungen hätte, die ich immer habe dann gegen so einen Gegner, wie ich auch die erste Linie überspiele. Also Viererkette definitiv, auch so, wie ihr das auch gesagt habt.
Ich bin eher... Moroja rechts oder dem rechts? Doppelt links oder dem links?
Moroja ist für mich schon nach wie vor auf der rechten Seite gesetzt. Neid, Halstenberg und links, ja, bin ich eher beim Linksfuß, bei Dodik. Gut. Aber auch da sage ich, das müsste man sich dann im Training nochmal angucken. Aber klar. Ich bin eher beim Linksfuß. Okay. Ich bin trotzdem eher dann bei zwei Sechsern. Im Spiel ergeben sich sowieso schwimmende Bewegungen. Das heißt, es wird dann schon so sein, dass Kunze sicherlich eher den tiefen Sechser spielt, um auch den Raum gegen Matzer zu kontrollieren und dass Leopold dann vorschiebt, um dann auch Clemens oder situativ auch Demme zu attackieren. Ich glaube, dass die Verschiebung der beiden Außenspieler dann sehr wichtig ist, immer wieder auch in die Halbräume reinzukommen. Ich sehe es total so, dass Hertha zwar alles fußballerisch lösen will, aber eben nicht diese Aufbauspieler hat, hinten mit Leisner als Beispiel oder auch mit Demme und Clemens. Deswegen, du musst die unter Druck setzen. Und über die Außen ja, sehe ich auf jeden Fall Lee als gesetzt. Die andere Position wäre links bei mir tatsächlich von meiner Seite eher links. Und rechts, ja, würde ich tatsächlich so ein bisschen gucken, nochmal, wie ist das Training, wie sind die Jungs in Form? Ich fand, muss ich sagen, beim Spiel gegen Ulm, wo ich auch im Stadion war, fand ich Uden, auch Gindorf nach den Einwechslungen wirklich gut, haben Frische reingebracht, haben Dynamik reingebracht. Wenn du dich für Uden entscheidest, dann muss der über rechts spielen und Lee links. Wenn du dich aber für Gindorf entscheidest, dann müsste Lee tatsächlich auf die andere Seite, weil Gindorf sehe ich eher immer als inversen Spieler, der dann von links reinzieht und Lee kann beide Seiten spielen. Und vorne sehe ich Tresoldi und Gangkamp definitiv gesetzt. Das wäre so mein Thema, was ich jetzt hätte. Das heißt, es wäre dann schon ein 4-4-2 oder so, wie du es vorhin auch richtig gesagt hast, 4-2-2-2. Und nochmal, die Raute, wie ihr es genannt habt, die ergibt sich sowieso aus der Querverschiebung oder auch, sagen wir mal, ja, der Systematik des Gegners. Du musst auf jeden Fall Hertha im Aufbauspiel schon auch unter Druck setzen und möglichst in der gegnerischen Hälfte, gerade so in dieser Zone vor der Mittellinie, da musst du versuchen, Ballgewinne zu generieren, weil wenn Hertha dann nicht geordnet ist, dann kriegst du da riesige Räume, die du auch nutzen kannst für das Spiel nach vorne. Und du spielst zu Hause und du musst Druck machen. Ich finde auch, du musst die Zuschauer dadurch mitnehmen und versuchen, auch gegen Hertha in Führung zu gehen. Gehst du in Führung, gewinnst du das Spiel.
Ja, was für mich halt, also warum ich mich gezielt für die Raute entschieden hatte, ist als Konstrukt, ist, dass du ja diese ballnahen Überladungen verhinderst von Hertha, indem du immer einen weiteren Mittelfeldspieler mit Lee dazu hast, der hinten agiert. Und ich glaube, beim 4-4-2 ist immer die Ausrichtung bei uns gewesen, dass Lee ja auf einer Höhe mit den Stürmern im Pressing ist. Und ich möchte halt ein bisschen verhindern, dass man ja von Maser oder Cuisance durch die individuelle Qualität quasi überwunden wird und dann die Kette leicht überspielt werden kann.
Ja, der Ansatz ist komplett zu verstehen, aber nochmal, du musst dann halt das in der Woche auch so vorbereiten, dass du dann mit den beiden Außenspielern genau diese Abläufe auch trainierst, auch ein entsprechendes Einrückverhalten, und das sind für mich aber Abläufe, die eine Profimannschaft hinkriegen muss, wenn du das in der Woche gut vorbereitest.
Das wollen wir hoffen.
Aber Alex, jetzt das Alter Verbundenheit mit mir, jetzt musst du mir nochmal helfen. Ich wäre jetzt, eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, ich würde doch viel lieber so aufstellen wie Max, weil mich das mit Leopold halb links völlig überzeugt
durch.
Hat.
Das Ding ist
ja,
durch,
aber,
du hast
aber,
den auch schon gesagt.
Ja, aber Alex hat dann ja mein Uden und Lee-Idee auch gut gefunden. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Alex, sag mal, Uden und Lee oder die Leopold-Variante?
Nein, also nochmal, Kunze und Leopold, ganz klar im 6er, 8er Bereich. Und dann über offensive Zehner sind es ja mittlerweile. Also wenn man es dann diesem 4-2-2-2 nimmt, also offensive Zehner, und das wären dann Lee und Uden oder Lee und Gindorf. Da würde ich schon gucken, Trainingsleistung, Frische, wie auch immer.
Du bist kein Nielsen, ja, okay.
Nein, Nielsen ist raus, bitte, ey.
Und vorne, wie gesagt, Tresoldi in Gangkamp. Ich glaube auch, muss ich sagen, von den Spielertypen her kann das gut zur Viererkette von Hertha passen. Und wie gesagt, so wie auch dieser Ansatz ist von Fiello, finde ich, musst du sie kriegen. Münster hat es letzte Woche beim ersten Tor sehr, sehr gut hinbekommen, da zu fressen. Dann, wenn du da zuschlägst und dann die Räume bespielst, dann hast du auf jeden Fall Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Und was auch für mich nochmal wichtig ist, so diese Doppelbesetzung der Flügel, auch so, also für mich sind natürlich Spieler wie Cuisance, wie Cher, und die haben nach vorne Qualitäten, sind natürlich völlig unterschiedliche Spielertypen, so wie Max das auch gesagt hat, Cuisance, der eher auch mal in diese Halbräume geht, auch sich ins Mittelfeld fallen lässt, Scherhau und er der geradlinige Typ nach vorne, auch mit Tempo, mit 1-gegen-1 Qualität, aber die beiden haben keinen Bock, nach hinten zu arbeiten. Und das heißt, wenn du es schaffst, auch über ein entsprechendes Verhalten der Außenverteidiger im eigenen Ballbesitz immer wieder die Seite auch nach vorne zu unterstützen, auch zu hinterlaufen, auch da vielleicht Überzahlsituationen gegen den Außenverteidiger herzustellen, da kannst du sie auch immer wieder kriegen und dadurch in den Rücken der Abwehr kommen. Und das muss auch ein ganz klares taktisches Mittel aus meiner Sicht gegen Fiellos Systematik und auch gegen diese Spielertypen von Hertha sein.
Da frage ich mich natürlich am meisten, warum mobbt ihr alle Rochelt? Also für mich ist das echt ein Spiel gemalt wie für Jannik Rochelt. Vielleicht nicht für Jannik Rochelt in der Verfassung, in der er gerade ist.
Du mobbst ihn doch. Du willst ihn doch aufstellen.
Ja.
Da sind knappe 50.000 Menschen im Stadion und du willst ihm das antun, dass er da rumstopeln darf? Gegen Karlsruhe waren nur, keine Ahnung, 35 da war es ja nicht so schlimm.
Ja, aber Tobi, ich sehe das ja immer so, wir von außen können ja immer nur das bewerten, was wir bei den Spielen sehen. So wie ich es ja immer sage, wir sind nicht in der Woche mit dabei. Wie wird trainiert? Wie sind die Jungs drauf? Wie laufen auch die persönlichen Einzelgespräche, die ich auch ja immer als Trainer unbedingt machen muss? So, wir sehen nur das, was bei den Spielen war. Und wenn man da jetzt nach den Leistungen geht, dann hat man einen gewissen Eindruck und der verstärkt dann natürlich auch die Meinung, die wir jetzt gerade präsentiert haben.
Kann ich verstehen. Ich will ihm vielleicht doch nochmal eine Chance geben. Es ist Weihnachten, ihr Lieben, und ich denke, er könnte mit seinen spielerischen Qualitäten, weil ein Rochelt in einer guten Form, den würde ich jedem anderen vorziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Rochelt aus Elversberg würde bei mir immer spielen.
Aber das ist ja eine grundlegende Frage und Thematik, die man ja immer auch hat. Ich gebe dir völlig recht. Ich habe letztes Jahr Spiele von Elversberg gesehen, wo Jannik Rochelt das super gemacht hat, auch schon davor. Und ich habe jetzt wieder auch in Elversberg einen Damar gesehen, der das super macht. Die Frage ist immer, warum funktionieren Spieler vielleicht bei einem Verein und bei einem anderen vielleicht nicht so? Wie ist die Ausgangssituation? Wie ist die Chemie in der Mannschaft? Wie ist die Chemie zum Trainer? Das sind ja Dinge, die können wir jetzt von außen nicht bewerten. Aber es fällt schon auf, dass ein Rochelt auf jeden Fall in Elversberg ein Unterschiedsspieler war, aber bei 96 eben noch nicht das erreicht hat, was sich der Verein, was er selber sich aber wahrscheinlich auch davon erwartet hat.
Du hast recht, und Damar ist ein gutes Beispiel. Der hat bei uns halt auch gar nicht stattgefunden. Er hatte gar keine Chance, und in Elversberg wird er immer stärker und wird mutmaßlich in der kommenden Saison Bundesliga spielen. Also das ist alles richtig, alles richtig. Gut, Tipps, Max, komm, du bist der Erste.
Ja, zunächst will ich kurz Nielsen für Gindorf in der Startelf tauschen.
So, Moment, wo bist du überhaupt? Wo ist er denn?
Dann tippe ich gerne.
Du hast Gindorf gar nicht drauf?
Ja, ich will Nielsen rausnehmen und Gindorf reinstellen.
Ah ja, gut, auf der 10.
Auf der 10, ja.
Zentral. Dann will ich aber nicht mal Max seine Aufstellung übernehmen, dann bleibe ich bei meiner.
Ja, kannst du gerne machen. Ist eh zu spät. Also Max, so, wie geht's aus?
Ich tippe, dass wir ein 2-2 spielen werden.
Ist das dann das Ende von Leitl?
Möglich. Gut möglich.
Okay, André.
Ja, gut möglich, sagt er. Sollte ja so werden, mein Freund. 40 Euro kostet die West.
Ja, Max zahlt ermäßigt. André, komm.
Kann er schon mal Weihnachten die Umschläge aufmachen. Ja, ich sage 1-1, und aber es ist, ich weiß schon genau, wie es passieren wird. Wir liegen 1-0 zurück, spielen uns eine Grütze zusammen. 88 Minuten machen wir das 1-1. Doch, machen wir. Und dann bleibt nämlich Leitl. Ich sitze dann schön auf der West, lasse mich einladen. Weil ich aber ein netter alter Mann bin, würde ich dann den Max auch mal auf eine große Kohle einladen im Stadion.
Das machst du gut, kleine gibt es nämlich gar nicht. So, Alex, wie geht's aus?
Ja, ich tippe auf einen 2-1-Sieg für 96. Aus drei Gründen. Erstens, die Spielweise von Hertha liegt 96. Zweitens, Hertha hat aus meiner Sicht, so wie ich es jetzt vernommen habe in der Woche, vorne schon erhebliche Verluste, was das Personal betrifft. Das kommt auf jeden Fall 96 zugute. Und das Dritte, 96 ist bisher die beste Heimmannschaft in der Saison. Und mit dem ausverkauften Haus im Rücken wird das Ding gerockt und 2-1 gewonnen.
Ja, und ich glaube, es geht 3-2 aus. Die Hertha wird zu Beginn völlig überpacen. Wir werden zur 35 Minute 3-0 führen. Am Ende zittern wir noch das 3-2 nach Hause. 3-2.
Ich wünschte, ich hätte euren Optimismus. Ich wünschte es mir.
Ich bin gar nicht sicher, ob ich das wirklich will, ehrlich gesagt, weil das jetzt wirklich auch medial diskutiert wird über Stefan Leitl, das gibt mir, weiß ich nicht, Hoffnung ist auch das falsche Wort. Ich finde es eigentlich so tragisch, weil er ist eigentlich gar nicht so unerfolgreich und wir spielen gar nicht so schlechte Saisons. Ich will jetzt gar nicht fußballerisch, vieles im Argen, keine Spiele, die alles. Aber nichtsdestotrotz,
er ist. Gönn mir doch mein Freispiel.
Nein, er ist nicht unerfolgreich. Und deswegen finde ich es fast so tragisch, wie schlecht er gesehen wird und dass jetzt die Diskussion aufgemacht wird. Aber ich bleibe dabei. Du musst im Winter eine Entscheidung treffen. Gar nicht mal bleiben oder gehen, verlängern oder gehen. Also entweder du verlängerst im Winter mit Stefan Leitl oder du musst dich trennen und das im Winter. Das ist mein absolutes Credo und das wird sich dann zeigen, ob wir diesen Weg gehen, den einen oder anderen. Mal gucken. Wir werden es sehen. Ich bin da für alles offen. Jeder, der Erfolg hat, ist hier herzlich willkommen, aber irgendwie werde ich mit ihm nicht warm. Das ist aber dann vielleicht im Zweifel auch irgendwie mein Problem. Also ich gehe davon aus, dass wir mit einem Sieg in die Weihnachtstage starten. Ich hoffe, dass ich tatsächlich recht behalte. Im Übrigen, mir wurde schon ein Weihnachtsgeschenk verraten und ich freue mich sehr. Ich werde Blocknachbar von Max, ja nicht ganz, aber so halb. Also ich kriege tatsächlich eine Rückrundendauerkarte, freue mich sehr drüber, in N13. Und das ist wirklich, wirklich schön. Da freue ich mich drauf.
Max sitzt doch jetzt West.
Ja, ein Spiel, was du ihm bezahlst.
Ja, André lädt mich ja ein. Eben. Also, deswegen, ich freue mich mal auf der West das Spiel so zu sehen.
Ja, die Plastikkarten sind sogar schon da. Ich freue mich total. Also wirklich, das wird eine tolle Rückrunde, also können wir nur aufsteigen. Wir werden sehen. Ich finde allerdings, das will ich ankündigen, ohne es abgesprochen zu haben, wir müssen in der nächsten Woche nochmal sprechen. Wir müssen sprechen über das Drumherum bei 96. Wir müssen tatsächlich dann nach dem Spiel nochmal gucken, okay, machen wir einen Strich drunter unter die Hinrunde. Was ist jetzt nötig, was ist nicht nötig? Wo geht's hin? Wo kommen wir her? Wissen wir, aber wo geht's hin? Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz entscheidend. Und auch im Konstrukt 96 ist gerade extrem viel Unruhe. Die Bild hat einen großen Bericht gefahren.
Also, dann aber wir werden kurz, darüber, da einmal ganz kurz rein. Da möchte ich dir sagen, da wird nächste Woche nicht ganz schlecht aus folgendem Grund. Ich führe ja seit Jahren Haushaltsbuch.
Habe ich nächste Woche gesagt?
Deswegen habe ich mich beworben und ich weiß nicht, ob ich im laufenden Prozess schon mich äußern sollte als kaufmännischer Geschäftsführer zukünftiger. Deswegen gib doch ein bisschen, bis es verlautbart wird, dass ich es mache.
Genau, mit Jörg Schmattke an deiner Seite. Das ist gut. Da freue ich mich auch, dass wir dann darüber sprechen können. Also noch viel zu besprechen gibt es eigentlich nicht. Bei einer Sache, werdet bitte Mitglied im Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. Sichert euch eure Vorteile, so wie es André ist. Max, bist du es eigentlich auch? So wie André, Max, Alex und ich. Wir sind alle Mitglieder im Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. Tut's uns gleich und so verpasst ihr auch nie wieder ein Spiel, außer ihr seid so lahm im Internet wie André. Aber das seid ihr nicht. Ihr seid jung und hip und cool. Deswegen könnt ihr das alles. So, wunderbar. Freuen wir uns auf das Spiel gegen Hertha. Nur Alex und ich haben Ahnung und wissen, dass wir gewinnen. Der Rest, der sollte sich hinterher mal in Schweigen hüllen. So, macht's gut bis dahin und denkt immer daran, 96 alle und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.